Bevor es gleich losgeht, eine Inhaltswarnung. Crime Daheim ist ein True Crime Podcast, in dem wahre Kriminalfälle besprochen werden. Hier werden zum Beispiel Mord, Totschlag, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Kinder oder Drogenkriminalität thematisiert. Die Details zu jeweiligen Inhalten findet ihr in den Folgenbeschreibungen. Wenn das nichts für euch ist, dann überspringt die jeweilige Folge oder hört sie zumindest nicht allein. Und jetzt geht's los.
Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Zu frieren ist etwas, das Berek Goldfeier kennt. Und nicht nur das. Er kennt neben Kälte auch Hunger, Entbehrung, Gewalt, Tod, Verlust und tiefe Trauer. Berek ist 14 Jahre alt. Er hat keinen Vater mehr und keine Mutter. Er hat keine ältere Schwester mehr und auch keinen kleinen Bruder. Er hat kein Zuhause mehr. Er hat keine Heimat mehr. Es gibt nur noch ihn und seinen älteren Bruder. Und doch ist Berek hungrig nach Leben. Sein Lächeln erreicht nach wie vor seine Augen, auch wenn Berek fast die Hälfte seiner 14 Lebensjahre in der Hölle verbracht hat. Nach der Befreiung aus dieser Hölle ist Berek schließlich über Umwege in Regensburg gelandet. Es ist Dezember 1945. Der Krieg ist seit einigen Monaten vorbei, doch die Not, die Zerstörung und die Zerrissenheit sind größer denn je. Berek will hier nicht bleiben. Es ist nur ein weiterer Zwischenstopp für ihn. Sein Ziel? Das gelobte Land. Er muss raus aus dem ehemaligen Nazi-Deutschland, das ihn verfolgt hat, das ihm seine Familie genommen hat und sein junges Leben zerstört hat, bevor es überhaupt richtig begonnen hat. Berek hat sich bei den Behörden angemeldet. Er hat eine Unterkunft in der Zollerstraße 15 in der Nähe des Bahnhofs zugewiesen bekommen. Auch in Sachen Versorgung gibt es einen Hoffnungsschimmer. Ein Bahnbeamter hat ihm in Aussicht gestellt, dass er von ihm warme Kleidung bekommen könnte. Berek vertraut darauf. Auch die Anweisung des Mannes, dass er dafür mit ihm mitgehen müsse, macht den Jungen nicht stutzig. Die Not ist zu groß, um Angebote wie dieses zu hinterfragen oder gar auszuschlagen. Nur seinem Bruder und seinen beiden Bekannten aus der Zollerstraße erzählt er davon, dass er den Mann an diesem Sonntag treffen will. Dann macht er sich auf in die bitterkalte Dezembernacht und kehrt nie wieder zurück. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Crime Daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Kriminalfällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Und heute geht es in unserem Live-Podcast um den Mord an Berek Goldfeier im Dezember 1945. Der Junge war zum Zeitpunkt seines Todes 14 Jahre alt und er hat Zeit seines Lebens erfahren, was es bedeutet, von den Nazis verfolgt zu werden. Nach seiner Befreiung in einem Außenlager des KZs Auschwitz-Birkenau schien es kurzfristig so, als würde sich sein Los verändern. Doch als er im Dezember 1945 nach Regensburg kommt, endet sein kurzes Leben gewaltsam. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir heute Abend darüber sprechen, was Berek zugestoßen ist. Und ein Name, der mit den Recherchen in diesem Fall untrennbar verbunden ist, ist der von Waltraud Bierwirth. Sie ist Journalistin und freie Autorin und hat sich wie keine andere in die Aufarbeitung dieses Verbrechens eingearbeitet. Und genau deswegen habe ich Sie heute Abend hierhin eingeladen. Begrüßen Sie also gemeinsam mit mir Waltraud Bierwirth. Hallo Waltraud, schön, dass du da bist. Ja. Erstmal herzlich willkommen auch auf der Bühne. Du bist ja untrennbar mit den Recherchen zu dem Fall verbunden und mich würde zu Beginn interessieren und hoffentlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du denn überhaupt auf den Fall aufmerksam geworden bist und vor allem auch, was dieses Bild im Hintergrund damit zu tun hat.
Das ist das Grab von Berek Goldfeier. beziehungsweise der Stein. Und auf diesem Stein wurde ich aufmerksam, als ich vor 2 Jahren, 200 Jahre jüdischer Friedhof in Regensburg, hatten wir ein Buch gemacht. Es waren noch 2 Autoren mit dabei. Und es ist dieser Stein, der mir aufgefallen war, weil er nur in hebräischer Schrift ist. Also gemeinsam mit einem Rabbiner habe ich dann diesen Stein, haben wir den uns angesehen und er hat den übersetzt. Und die Übersetzung ist, hier ist begraben der Jüngling Jissach Dov, Sohn des Simcha Bunem Goldfeier aus der Stadt Breznice, Polen. Treuer Pionier seines Volkes und Heimat, durch Mörder im Hinterhalt ermordet. Und dann kommt das jüdische Datum, am 13. Tevet 5706 in seinem 15. Lebensjahr. Also er war 14 Jahre alt.
Und diese Symbolik der Säule ist ja auch eine besondere. Vielleicht kannst du da noch ein Wort dazu sagen?
Ja, es ist also, wie Sie da sehen, eine abgebrochene Säule. Sie steht, symbolisiert ein abgebrochenes Leben. Das ist dann bei den Jungen und die Mädchen, da ist es die Symbolik auch eindeutig, das ist eine abgebrochene Rose. In der Regel steht dann auf den Grabsteinen auf der Rückseite, stehen das dann also, wer da begraben ist, in deutscher Schrift. Was typisch ist für Grabsteine, ist die Eulogie. Also das, was wir jetzt da sehen in dem Mittelteil, das ist dann also der Bezug zu dem, was dem Leben, was dem Menschen, der da beerdigt ist und da liegt, widerfahren ist.
Und es ist ja in gewisser Weise auch der Stein des Anstoßes im übertragenen Sinne. Er hat dich quasi aufmerksam gemacht und du bist neugierig auf diese Geschichte geworden. Wie bist du denn in die Recherche eingestiegen? Wie hast du dich in diese Recherche eingearbeitet? Was war dein Anhaltspunkt?
Also, alle, die damals gekommen sind, 1945-46 aus Polen, die erste jüdische Gemeinde, die Jewish Community, war eine polnische Gemeinde. Und sie kamen in der Regel, also zweite Hälfte 45 und 46, und vorausgegangen war eine Wiederaufflammen des Antisemitismus in Polen. Und es kamen Tausende der und aus den Konzentrationslagern, die überlebt hatten. Und sie kamen nach Regensburg, weil sie dann auch über verschiedene Routen angesprochen worden waren. Und es gab eine Südroute und es gab eine Nordroute. Und diese Fluchtbewegung wurde gesteuert mit, also auch von der Jewish Agency.
Es ist ja so, dass du dich auch mit der Akte auseinandergesetzt hast. Mit
ja,
der Akte, die du im Staatsarchiv
genau.
gefunden hast.
Ja, es ist dann, natürlich ging es mir um die Ermittlungsakte. Aber erst der erste Faden, den ich aufgegriffen habe, der war da, ist es auch noch dokumentiert. Es gibt ein großes Kontorbuch. Und da haben sich alle, die gekommen sind, also eingetragen. Und haben da hinterlassen, aus wo sind sie zuletzt gewesen? Was haben sie gemacht? Wie? Und Berek hatte dazu geschrieben, er war Schüler gewesen. Ja, natürlich war er Schüler. Er war aber auch gleichzeitig eben Überlebender von 2 Ghettos, nämlich Breznice und Lodz. Und Lodz, da kommen wir dann später noch zu.
Ich würde Sie gerne mitnehmen, und zwar so, wie wir bei Crime Daheim häufig vorgehen, denn wir arbeiten ja auch ganz viel mit den Gerichtsunterlagen, mit der polizeilichen Akte. Immer wenn wir darauf Zugriff haben, versuchen wir, das so explizit wie möglich zu recherchieren, und da sind diese Unterlagen einfach unerlässlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir hangeln uns auch am heutigen Abend an dieser polizeilichen Akte, an dieser Ermittlungsakte entlang. Und ich nehme sie einfach Schritt für Schritt mit, weil die Akte relativ viel Aufschluss darüber gibt, wie ermittelt worden ist und welche Erkenntnisse oder auch Nichterkenntnisse man gewonnen hat. Wir gehen also jetzt Schritt für Schritt in die Aufarbeitung, und wie das so häufig ist, In der Polizeiakte liegt an oberster Stelle der erste Bericht der Kriminalpolizei Regensburg, und zwar vom 20. Dezember 1945. Es geht eine fernmündliche Mitteilung des Dauerdienstes des Postamts Regensburg ein. In der ehemaligen Durchgangspakethalle des Postamts am Bahnhof sei eine Leiche aufgefunden worden. Sie soll unter einem Strohsack und von einer Blechtüre verdeckt gewesen sein. Drei Kriminalkommissare machen sich auf den Weg zu diesem Fundort. Zitat: Bei dem Toten handelt es sich um einen etwa 18-jährigen Mann, der durch ein Wäschestück, in Klammern vermutlich Unterbeinkleid, erdrosselt wurde. Der Tote trägt keine Ausweispapiere bei sich, deswegen kann er zunächst nicht identifiziert werden. Was er allerdings bei sich trägt, sind laut Polizeibericht 1700 Reichsmark sowie Rubel- und Slotti-Geldscheine. Es wird die Vermutung vermerkt, dass es sich um einen, Zitat, Ausländer handelt. Die Leiche wird dann zunächst vom Rettungsdienst zum Zentralfriedhof gebracht. Dort soll sie am darauffolgenden Tag um 10.30 Uhr seziert werden. Ein Pressebericht wird für die Ausgabe vom 21. Dezember 1945 an die Mittelbayerische Zeitung übergeben. Überschrift: Mord beim Bahnpostamt. Am 20. Dezember gegen 10 Uhr wurde in der ehemaligen Durchgangspakethalle des Postamts Regensburg II am Hauptbahnhof die Leiche eines etwa 18-jährigen Mannes aufgefunden. Der Tod war durch Erdrosselung eingetreten. Die Person des Ermordeten ist bis jetzt noch nicht bekannt. Personenbeschreibung: Etwa 18 Jahre alt, 1,65 groß, schwächliche Gestalt, dunkelblonde Haare, ovales Gesicht, graue Augen, breite Nase. Bekleidet war der Tote mit einer blauen Skimütze, schwarz kariertem Stutzer, grauer Joppe, braunem Oberbeinkleid, grauem Pullover, blaugrauem Hemd, grauen Strümpfen und schwarzen Schnürschuhen. Das Oberbeinkleid war unten mit einer Schnur zugebunden. Der Mord dürfte wahrscheinlich in der Nacht vom 18. zum 19. Dezember in der Nähe des Auffindeorts verübt worden sein. Wo wird diese vorbezeichnete Person vermisst oder wer ist mit dieser Person verkehrt oder bekannt? Vermutlich handelt es sich um einen Ausländer. Sachdienliche Mitteilungen erbeten an die Kriminalpolizei Regensburg und dann folgt eine Telefonnummer. Aufgefunden hat die Leiche ein Postschaffner, Heinrich B. Er sagt gegenüber der Polizei aus, er arbeitet seit Kriegsende als Schreiner bei der Post. Die Baubaracke stehe vor der früheren, jetzt zerstörten Durchgangspakethalle. Gegen 9.30 Uhr brauchte er für seine Arbeit einen Pappkarton und sei auf der Suche danach unter anderem in die verlassene Halle gekommen. An einer Säule und an einem Strohsack lehnend habe er ein Stück blauen Pappkarton gefunden. Beim Wegnehmen sieht der Mann ein grünes Hemd und als er das auch wegnimmt, kommt ein menschlicher Fuß zum Vorschein. Heinrich B. schaut sich die Stelle genauer an, hebt die Blechtüre und den Strohsack auf die Seite und findet einen menschlichen Körper. Er legt dann die Türe und den Sack wieder zurück, so wie er den Ort vorgefunden hat, und erstattet Meldung über das Auffinden der Leiche beim Obersekretär, der das der Polizei dann meldet. Am 21. Dezember 1945 kommen dann David K. und David P. freiwillig zur Kriminalpolizei. Sie sagen aus, dass sie die Pressenotiz über den Mord in Regensburg in der Mittelbayerischen Zeitung gelesen haben. Die beiden nehmen an, dass es sich der Beschreibung des Getöteten nach um ihren Freund Benno Goldfeier handelt. Er wird in den Akten eigentlich die meiste Zeit Benno genannt. Den hätten sie seit vergangenem Sonntag, den 16. Dezember, nicht mehr gesehen. Die Polizei zeigt den beiden jungen Männern die Asservate, die bei dem Toten gefunden wurde. Das sind 4 Füllhalter, ein Schreibheft, 2 Kammetuis, eine Zigarettenspitze, 2 Taschentücher und 3 Schlüssel. Die beiden identifizieren die Gegenstände eindeutig als die ihres Freundes. Als Angehörigen hatte der Tote nur noch seinen Bruder Moritz Goldfeier, so wird er in den Akten genannt, mit dem er gemeinsam in der Zollerstraße 15 in Regensburg gelebt hatte. Die Freunde sagen weiter aus, dass sie keinerlei Verdacht hegen würden, wer Berek umgebracht haben könnte. Die 4 Freunde seien erst seit 1. Dezember in Regensburg, also gut 2 bis 3 Wochen, und hätten keinerlei Feinde. Wo Berek am Sonntagabend hingegangen sei, wüssten sie nicht. Er habe lediglich Ende der Woche geäußert, dass er Anfang der kommenden Woche von einem Bahnbeamten etwas anzuziehen bekommen würde. Er müsste zu diesem Zweck mit dem Bahnbeamten mitgehen. Der Beamte soll in der unteren Stadt oder außerhalb Regensburgs wohnen und in der vergangenen Woche jeweils Dienst bis 22 Uhr gehabt haben, weshalb ein Treffen erst in der laufenden Woche stattfinden könne. Berek Goldfeier habe ferner eine Nickel-Armbanduhr, einen Registrierschein, Lebensmittelkarten, Fotos und weiteres Geld bei sich getragen, und zwar in einer Brieftasche. Außerdem soll er an der linken Hand einen Siegelring mit seinem Monogramm getragen haben. Die Unterhose, die er um den Hals hatte, sowie das grüne Hemd seien nicht seine eigenen Kleidungsstücke. David K. begleitet die Polizeibeamten dann auch zum Zentralfriedhof, wo die Leiche des Jungen mittlerweile vom Rettungsdienst der Sanitätskolonne Regensburg hingebracht wurde, und identifiziert ihn. Der Bruder Moritz Goldfeier, 17 Jahre alt, wird am 21. Dezember zur Polizei vorgeladen und bestätigt die Angaben der Freunde. Er legt auch den Personalausweis von Berek Goldfeier vor, und damit ist die Identifizierung des Toten abgeschlossen. Die an Ort und Stelle, also am Fundort, vernommenen zwei Postbeamten sowie ein Installateur geben an, dass der Strohsack, der auf der Leiche lag, Eigentum des Postamts Regensburg sei. Bisher habe er in einer Ortspakethalle des Postamts gelegen, weil sich darin aber Mäuse eingenistet hatten, wurde der Sack am Montag, den 17. Dezember, von einem Mitarbeiter in die Durchgangsposthalle geworfen. Der Strohsack wurde zuletzt am Dienstag um 10.30 Uhr auf den Dampfheizkörpern liegend gesehen, die in der Durchgangspakethalle lagern. Sie werden sich fragen, warum ich das jetzt benenne und warum das wichtig ist. Daraus kann die Polizei schließen, dass der Sack erst ab diesem Zeitpunkt zum Zudecken der Leiche fungiert haben kann, weil es eben davor Zeugenaussagen gibt, wo der Sack eben noch nicht dort lag, wo er letztendlich gefunden wurde. Und weiter, weil tagsüber reger Verkehr in der Halle herrscht, halten die Beamten es für ausgeschlossen, dass der Mord am helllichten Tag geschehen sein könnte. Daraus ergibt sich dann, dass die Tat wohl in der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember passiert sein muss. In der Reihenfolge der Akte geht es jetzt weiter mit dem Obduktionsprotokoll, und hier auch nochmal die kleine explizite Warnung. Es geht jetzt um Verletzungen. Wir werden aber nicht so explizit darauf eingehen, dass irgendjemand Angst haben müsste. Aber wenn Sie empfindlich sind, dann halten Sie sich ganz kurz die Ohren zu. Es dauert auch nicht lang. Berek Goldfeier wird am 21. Dezember um 16.50 Uhr auf dem Zentralfriedhof Regensburg von Dr. Eberhard Emminger obduziert. Das Ergebnis ist, die an der Leiche festgestellten Zeichen, besonders die Erstickungsblutungen und die Strangulationsfurche, weisen darauf hin, dass der Tod durch Erstickung eingetreten ist. Durch die Sektion hätten sich keine Anzeichen dafür ergeben, dass der Tod durch eine andere gewaltsame Art und Weise bewirkt worden ist. Alles, was Sie jetzt gehört haben, fasse ich noch mal ganz kurz zusammen. Also es wird eine unbekannte Leiche in der Nähe des Regensburger Bahnhofs aufgefunden. Was wir jetzt besprochen haben, ist die Dokumentation der Auffindesituation, und es finden auch erste Befragungen durch die Polizei statt. Dann haben wir die Veröffentlichung in der Zeitung, woraufhin sich Freunde und der Verwandte von Berek Goldfeier bei der Polizei melden, und dadurch kann auch eine Identifizierung der Leiche stattfinden. Und es gibt eine Obduktion der Leiche und es wird die Todesursache festgestellt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, um jetzt auch mal auf die Biografie von Berek Goldfeier einzugehen und auf die Familie Goldfeier. Und Waltraud, da hast du ja auch viel dazu gemacht und viel recherchiert. Wer ist denn die Familie Goldfeier? Wo kommen die her und wer sind die?
Die Familie Goldfeier stammt also aus Breznici, Birkenstadt. Und der Großvater war ein frommer Rabbiner. Und diese Familie, die also noch aus dem kleinen Bruder Leonek bestand, der Schwester Zipora und eben Mosche, das war der älteste Sohn, sie hatten ein gutes Leben. Und das endete jäh, als dann ab 9. September die Nazis, die deutsche Wehrmacht, Polen überfallen hatte und auch nach Breznici kam, wo auch ein Ghetto eingerichtet wurde. Dieses Ghetto hat dann auch gleich Konsequenzen gehabt, weil Kleinkinder und Kranke und Alte noch in einer Selektion, dann die Kinder mussten, also alle, die unter 1,20 Meter waren, die wurden dann deportiert nach Relmo. Das war ein Vernichtungslager. Und da war auch dann der kleine Bruder, der Zweijährige, der Leonek dabei. Die Kinder, das muss man sich sehr gut vorstellen können. Es gab damals, also Relmo war ein Gutshof. Und dann wurden die Kinder in dieses, und die Menschen, das sind über 5000, die da in dem Tag so nach und nach auch von Polizisten hingebracht wurden. Und sie wurden da reingetrieben, mussten sich ausziehen, wurden dann in einen Gaswagen getrieben und der fuhr so lange, bis alle Menschen tot waren. Und dann wurden sie in großen Gruben verscharrt. Berek und Moshe Goldfeier, also der größere Bruder, er hat immer auf seinen kleinen Bruder gut aufgepasst, kamen dann 1942 in das Ghetto von Lodz. Lodz war nun auch ein Ghetto, das gleichzeitig, in dem 260.000 Menschen, das war die zweitgrößte Stadt, damals in Polen gewesen, und war ein Textilzentrum. Und dieses Textilzentrum war für die deutsche Textilindustrie von großer Wichtigkeit. Und da hatte die Familie Goldfeier, sie wohnten da, ich habe das dann bei den meinen Recherchen festgestellt, aus dem Archiv in Lodz, da ist die Familie Goldfeier auch aufgeführt in dem Kranachweg. Aber da würde ich dann später das noch mal ein bisschen genauer erzählen. Wichtig ist ja jetzt erstmal, dass es Berek gelungen war, mit Hilfe seines Bruders da in der Kranachstraße zu überleben. Und er hatte bei den Razzia, bei den verschiedenen Razzien, die vorgenommen worden waren, Glück gehabt, denn hinter einem Schrank in einer Wandnische hat er diese Razzien überstanden.
Also so habe ich es auch recherchiert tatsächlich. Hm. Es gibt ja von Moshe einen Bericht, wo er quasi nach dem Krieg und nachdem er dann, das können wir vielleicht auch schon spoilern, nach Amerika emigriert, eine Zeitzeugendokumentation, also er äußert sich da ja relativ umfassend. Und sein ganzer Lebenslauf ist ja auch auf der Website des Museum of Jewish Heritage dokumentiert und da spricht er ja schon relativ ausführlich drüber, über seine Familie, über das, dass es eine sehr intakte Familie war. Es gibt diese Mutter Miriam, mhm, die auch die Familie zusammenhält. Der Vater ist eher Geschäftsmann, auch sehr mildtätig, so beschreibt ihn zumindest Moshe im Nachgang. Und es ist eigentlich das Abbild einer funktionierenden Familie, so lange bis dann eben der Krieg und die Nationalsozialisten kommen und diese Familie ja im Grunde zerreißen. Und sie sind ja auch noch sehr lange in ihrer Wohnung, in ihrem Standort, wo sie vorher waren. Und sie kommen ja dann erst nach Lodz, als sie von den Nationalsozialisten dorthin deportiert werden. Und da müssen sie dann natürlich unter den schlimmsten Bedingungen leben.
Das Leben also in einem Ghetto wie Lodz hing davon ab, ob sie produktiv waren. Und der Judenälteste, Chaim Rumkowski, hatte also nur diejenigen, die produktiv sind und was schaffen können, überleben. Das war natürlich, hing dann nicht von, also die Nazis hatten das nicht als Plan, sondern die Vernichtung war das, der Plan. Und der wurde ja dann auch so verwirklicht, wie Himmler sich das vorstellte. Und es waren allein also in diesem Ghetto über 2500 Polizisten. Und da war auch die dritte und vierte Kompanie, das waren jeweils aus Regensburg. Sie war auch da im Ghetto gewesen. Und sie rüsteten sich damit, also sie waren Hilfspolizisten im Ghetto. Da lese ich Ihnen mal so ein Stück daraus vor, ein Hilfspolizist, wie er so, was er macht in dem Ghetto. Ich habe bereits während der Bewachung des Ghettos an verschiedenen Stellen Dienst geschoben. Ich habe meinen Dienst immer gewissenhaft ausgeführt und überall, wo es nötig war, radikal durchgegriffen. 3 Juden habe ich beim Schmuggeln erwischt und auf der Flucht erschossen. Außerdem bin ich einmal eingeschritten, als in der Mauergasse ein Polen in der Trunkenheit sämtliche Deutsche seines Hauses abschlachten wollte. So wie mir zu Ohren gekommen ist, werde ich von den Juden mit dem Spitznamen Schießer, auch Satan, genannt. Und ich, wie bereits erwähnt, überall radikal durchgegriffen haben und 3 Juden erschossen haben. Überwiegend habe ich meinen Dienst am Kranachweg geschoben. In dieser Gegend war es auch, wo ich die Juden erschossen habe. Im Kranachweg 329 hat die Familie Goldfeier auch gelebt. Mhm. Man muss sich das also dann auch vorstellen, mit welcher Furcht und Angst sie dann die Razzien dann über sich ergehen lassen mussten.
Im Sommer 1944 beginnt dann die endgültige Liquidierung des Ghettos von Lodz und Mosche und seine Familie konnten sich der Deportation lange Zeit entziehen bis zum September, wo eben Mosche und Berek tatsächlich erstmal nach Auschwitz deportiert werden. Und da werden sie ja dann von ihrer Mutter und von ihrer Schwester getrennt. Mhm. Dann werden die beiden Brüder in einen Raum gebracht, wo sie sich ausziehen müssen, rasiert werden und anschließend zu einer Gruppendusche geführt werden. Nach dem Duschen werden sie mit einer Desinfektionslösung übergossen, die auf der Haut brennt, wie Mosche es im Nachgang erzählt, und sie erhielten schließlich etwas Kleidung. Mosche versuchte, seine Jacke und Hose mit anderen zu tauschen, um etwas Passenderes zu finden. Inmitten des Chaos traf Mosche dann mit einem Gefangenen aus seiner Heimatstadt zusammen. Der gibt ihm einige Ratschläge, wie er diesen schrecklichen Ort überleben könnte. Dank dieses guten Rates gelingt es Mosche und Berek dann, einen Transport in ein Arbeitslager namens Friedland zu nehmen, das ein Nebenlager des Konzentrationslagers Großrosen ist. Sie hatten das Glück, aus Auschwitz herauszukommen, aber von diesem Moment an verlieren sie jeden Kontakt zu ihrer Mutter und zu ihrer Schwester und wissen nichts über deren Schicksal. Während dieser Zeit hört Mosche Gerüchte, dass der Krieg endlich zu Ende gehen würde. Im Mai 1945 wandte sich dann der Lagerleiter an die Häftlinge und erklärte, dass die Sowjets im Anmarsch seien und die Deutschen das Lager sofort verlassen müssten. Mosche bemerkt, dass der Mann nervös ist und ungewöhnlich menschlich wirkt, als er zu ihm spricht. Am nächsten Tag waren die Nazi-Wachen dann verschwunden, also rannten Mosche und die anderen Insassen in den Wald. Und als die sowjetischen Panzer eintreffen, kehren Mosche und Berek ins Lager zurück und bekommen dann auch endlich etwas zu essen. Danach waren sie auf sich alleine gestellt und frei und wussten aber nicht, wohin sie gehen sollten und wie sie nach Hause kommen sollten, wie Mosche erzählt. Die Befreiung war für alle Überlebenden schwierig. Viele der Vertriebenen wie Mosche und Berek fanden sich verloren in fremden Orten wieder, hungrig, ohne Familie und ohne Habseligkeiten. Zumindest hatten Mosche und Berek aber einander. Sie waren entschlossen, gemeinsam den Weg nach Hause zu finden. Mosche fand seine Cousine Hanna Rosenberg. Als er nach Lodz gelangte und erfuhr, dass seine Mutter und seine Schwester in Auschwitz ermordet worden waren, er erfuhr auch, dass sein Vater überlebt hatte, das hattest du auch schon benannt, wusste aber nicht, wie er mit ihm in Kontakt treten konnte. Mosches Cousin war seit der Befreiung nach Brezhiny zurückgekehrt und berichtete, dass es in ihrer Heimatstadt nichts gab, weswegen es sich lohnte, dorthin zurückzukehren. Mosche erkannte, dass es schwierig sein würde, in Polen zu bleiben und beschloss, Europa zu verlassen und zu versuchen, ins Mandatsgebiet Palästina zu gelangen. Im Oktober 1945 kamen Mosche und Berek dann in Regensburg an. Vielleicht kannst du noch ganz kurz was sagen zu diesem weiten Weg, den die ja dann trotzdem nach der Befreiung auf sich nehmen mussten. Und warum haben die jetzt gerade Regensburg als Ziel vor Augen?
Also das Ganze ist gesteuert worden von der Bricha. Die Bricha war eine jüdische Agentur und sie waren schon ab 44, Ende 44, also in den befreiten Gebieten, und sie hatten die Fluchtrouten dann auch festgelegt. Und deswegen kamen sie gezielt nach Regensburg, weil sie wussten, es gibt einmal hier eine Jewish Community und zum anderen wussten sie auch, dass sie da unterstützt werden. Es gab ja in Regensburg damals auch, das hatte sich sehr schnell herumgesprochen, als die kamen auch, dass es hier kein Lager gab, denn das Lagerleben, das wollte keiner mehr. Und sie waren ja dann auch in Lodz erst gewesen und haben da festgestellt, ja,
da gibt es nichts mehr.
Da gibt es nichts mehr, es gibt eine besetzte Wohnung, aber sie hatten noch Rücklagen gehabt. Und diese Rücklagen hatte sowohl der Berek bei sich als auch sein Bruder. Also, nun kam die Familie Goldfeier kam nun also mit großer Erwartung auch nach Regensburg. Sie hatten ja auch Eretz Israel, also das gelobte Land, war für sie das Ziel gewesen, weil sie ja die Erfahrung gemacht hatten. Wir können nur in einem Land leben, das auch unsere Sicherheit bedeutet. Und das war von vielen eben das große Ziel gewesen.
Kannst du noch mal explizit auf diese Situation im Nachkriegs-Regensburg eingehen? Es gibt ja zum Beispiel diese Lager für Displaced Persons, hier in Regensburg ein relativ großes. Kannst du diese Situation, diese Wirren, die sich da abspielen, noch ein bisschen beschreiben?
Ja, also es gab in Regensburg damals eine amerikanische Militärregierung, die das besetzt hatte. Es gab dann die Umsetzung über die UNRWA, das ist diese Hilfsorganisation, die dann auch festlegte, welche Wohnung man hatte, dann durch die Amerikaner im Kasernenviertel. Also über 1000 Zimmer beschlagnahmt, Wohnungen auch. Diejenigen, die da wohnten, es waren überwiegend dann auch die NSDAP-Mitglieder oder wie in der Graf-Spee-Straße auch NSDAP und Gestapo-Leute, die dann ihre Wohnung räumen mussten. Und da war der Hass natürlich, der Judenhass enorm hoch. Und es war ja nun so, dass die amerikanische Militärregierung offenen Judenhass sofort sanktionierte. Und das wussten sie. Und dann gab es natürlich diejenigen, die dann beschimpft wurden, Judenpack, Judenschweine. Und das ist ja nicht verschwunden gewesen, denn der Antisemitismus, der hatte ja dann, der war nur kurz erstickt. Und diese Flamme des Antisemitismus war ja nicht vorbei, sondern es wurde dann richtig übel.
Also es grassiert der Antisemitismus nach wie vor, auch wenn es jetzt eine Militärregierung gibt. Es mussten viele, viele Menschen ihre Wohnungen hergeben, damit die geflüchteten Juden eine Unterkunft finden. Und das hat natürlich in der ganzen Stadt auch für Unmut gesorgt. Parallel herrscht natürlich grundsätzlich große Not im Nachkriegsregensburg. Es gibt wenig Lebensmittel, eine schlechte Grundversorgung und ja, die Stimmung ist relativ im Keller. Wir wollen aber jetzt mal weitermachen und zwar mit der Ermittlungsakte. Da gibt es nämlich jetzt einen Vermerk, auf den ich Sie gerne aufmerksam wollen würde, denn wir wollen ja auch in den Ermittlungen zum Tod von Berek Goldfeier weiterkommen. Und zwar ist dieser Vermerk vom 29. Dezember 1945. Da steht, aufgrund einer Presseveröffentlichung in der Angelegenheit erscheinen bei der Kriminalpolizei zwei Reichsbahnangehörige, Josef J. und Johann W. Sie bringen vor, dass das an Benno Goldfeier ausgeführte Verbrechen von dem Hilfslokführer Paul H. ausgeführt worden sein könnte. Wir haben also hier den ersten Hinweis auf einen möglichen Täter. Als Begründung nennen die Männer folgende Punkte. Erstens, H. sei als Reichsbahnangehöriger nach Eschwege versetzt worden, halte sich aber nach wie vor in Regensburg auf. Er habe kein festes Einkommen, verkehre in zweifelhafter Gesellschaft und sei nicht gemeldet. Zweitens, er sei des Diebstahls von Eisenbahner-Uniformstücken sowie eines Fahrrads verdächtig. Und drittens, H. sei vor 14 Tagen in eine Rauferei am Bahnhof verwickelt gewesen. Zitat, direkte Hinweise für eine Täterschaft konnten die beiden nicht geben. Ihre Annahme beruht lediglich auf Vermutungen. Ja, trotzdem wird der Mann von der Polizei ausfindig gemacht, vorläufig festgenommen und sogar verhört. Seine Wohnung sowie sämtliche Behältnisse und Kleidungsstücke werden durchsucht. Daraus ergeben sich aber keinerlei Hinweise auf eine Täterschaft. Überraschung, schon da stellt sich raus, dass H. zum Beispiel sehr wohl noch offiziell in Regensburg gemeldet ist. Außerdem kann er in keinen Zusammenhang mit dem Diebstahl von Eisenbahnuniformen gebracht werden oder es kann auch nicht festgestellt werden, dass er Berek Goldfeier überhaupt kannte. Das Einzige, was er zugibt, ist, dass er sich öfter mal am Bahnhof aufgehalten hat, um dort zu essen. Es gibt keine Schlägereien, keine krummen Geschäfte und so weiter. Und die Polizei entlässt ihn nach dieser Vernehmung wieder. Der nächste Vermerk ist dann erst vom 4. März 1946, also rund 2,5 Monate nach der Tat. Bei der Kriminalpolizei meldet sich Paul W., ein Kraftfahrer aus Regensburg, und sagt aus, Ende des Jahres 1945 sei er am Bahnhof einem gewissen Alfred K. begegnet. Er gab ihm seinerzeit zu verstehen, dass er Angehöriger eines Rollkommandos der Militärregierung sei. Das Verhalten des Mannes sei ihm äußerst komisch vorgekommen. Er sei nämlich zugeknöpft und unaufrichtig. Er habe über wenige Barmittel verfügt und auf Pump gelebt. Als der Mord an Berek Goldfeier bekannt wurde, sei K. plötzlich verschwunden. Dass er das Geld dafür hatte, führt Paul W. auf den Fakt zurück, dass er an dem Mord an Berek Goldfeier beteiligt war. Zitat, meinen Verdacht kann ich zwar nicht näher begründen, ich vermute dies jedoch. Alfred K. sitzt zu diesem Zeitpunkt im Amtsgerichtsgefängnis in Regensburg und wird befragt. Er gibt an, in dem Zeitraum kurz vor Weihnachten, am 17., 18. oder 19. Dezember, mit einem Mädchen nach Hannover gefahren zu sein, wo beide am Heiligabend ankamen. K. wollte seine Verwandten suchen, die sich in Hildesheim befinden sollen. Er bestreitet, Teil eines amerikanischen Rollkommandos zu sein und auch Berek Goldfeier zu kennen. Die vernehmenden Beamten halten diese Aussage für glaubhaft. Ich möchte mit diesen Vermerken und diesen Aussagen illustrieren, dass die Ermittlungen relativ stagnieren, wie Sie sehen. Man versucht zwar, gewissen Hinweisen nachzugehen, aber wie Sie schon gemerkt haben, diese Hinweise sind relativ haltlos und basieren eigentlich auf etwas, das es faktisch nicht gibt. Ja? Also es ist irgendwie aussichtslos, man kommt nicht so richtig weiter, man geht diesen Hinweisen zwar nach, aber auch nicht so richtig und irgendwie kommt man in dieser ganzen Ermittlung nicht weiter. Und es kommen immer wieder Leute, die sich zwar melden und was zu Protokoll geben, aber so richtig hat irgendwie keiner was gesehen und gehört. Ja, und ein Dokument, das möchte ich ganz gerne noch ausklammern. Ich möchte Ihnen aber nicht verschweigen, dass es da noch eine Zwischenepisode in der Akte gibt. Da kommen wir aber dann gleich nach der Pause drauf zu sprechen. Der Täter in dem Fall Berek Goldfeier bleibt unbekannt. Das Verfahren wird deswegen auch bereits am 20. März 1948 eingestellt. Am 3. Juni 1965 erkundigt sich die Staatsanwaltschaft bei der Kripo Regensburg noch einmal, ob es in der Sache inzwischen neue Erkenntnisse gibt. Das verneint die Polizei aber. 10 Jahre später, nämlich am 3. Oktober 1975, passiert diese Nachfrage noch einmal. Die wird auch wieder verneint. Am 19. Dezember 1945 wird das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt dann endgültig eingestellt, wegen Eintritt der Strafverfolgungsverjährung. Sie werden sich jetzt wundern und wahrscheinlich als versierte True-Crime-Hörer wissen Sie auch, dass Mord eigentlich nicht verjährt. Aber die Regelung, dass Mord nicht verjährt, wurde in Deutschland erst mit Beschluss des Bundestags vom 3. Juli 1979 eingeführt. Die Änderung durch das Strafgesetzbuch erfolgte, um einer Verjährung von Verbrechen während des Dritten Reichs entgegenzuwirken. Für den Fall Goldfeier kommt diese Änderung allerdings zu spät. Jetzt wollen wir noch auf die Rolle der Kriminalpolizei in dem Fall eingehen, wenn wir Sie jetzt gerade schon anhand Ihrer Aktenführung ein bisschen kritisiert haben. Vielleicht möchtest du noch mal ganz kurz auf die Rolle der Polizei in dem Fall eingehen.
1936, muss ich ein bisschen ausholen, wurde die gesamte Polizei unter das Kommando von Himmler gestellt. Es war also so, Kriminalpolizei gleich Gestapo. Und die Schutzpolizei, die war nur dann Schutzpolizei, Ordnungspolizei. Und da habe ich hier aus Regensburg auch, das war für die Älteren, die damit rechnen mussten, eingezogen zu werden zur Wehrmacht, manchmal die Möglichkeit gewesen, sich zur Ordnungspolizei zu melden, um dem Krieg auszuweichen. Hier habe ich eine Liste, alle aus Regensburg von 142, die also nur aus alles Regensburger, muss man sich vorstellen, die also ausweislich ihren Angaben entweder Gestapo waren, bei der Waffen-SS oder allgemeine SS. Und natürlich waren sie dann auch abgeordnet nach Lodz. 2500 Polizisten und zwei Kompanien, dabei waren eben Regensburger. Also ich habe die Personalakten sehr vieler, die bei der Gestapo waren oder auch bei der Ordnungspolizei, die waren Massenmörder. Und ein Massenmörder war dann auch in den 60er Jahren der beliebteste Verkehrspolizist in Regensburg. Und dieses Kapitel auch der Regensburger Polizei, das ist nie aufgearbeitet worden. Nun waren dann die ermittelnden Polizeibeamten auch in dem Mord, in diesem von Anfang an deklarierten Raubmord, wobei eben die Frage war, es war ja, der Berek ist mit einer verkoteten Unterhose so eng gewürgt worden, dass er an seinen Erstickungsblutungen starb. Für mich waren dann also auch die Bilder in der Ermittlungsakte, die ihn dann so schutzlos wie weggeworfen zeigen, die wir ja hier nicht zeigen wollen, wo also diese Unterhose an seinem Hals so eng verknotet war. Das ist wie ein antisemitisches Statement auf mich wirkte. Und so war es dann auch gemeint, sehe ich so. Und diesen Teil dann auch, dann habe ich mir auch angeguckt, wer waren nun die ermittelnden Kriminalpolizisten? Es waren, ja, Sturmbahnführer, dann war der Kriminalrat, der dann wieder auch darauf klagte, eingestellt zu werden. Der war dann Obersturmführer und dann gab es ja hier in Regensburg die Gestapo Oberpfalz Niederbayern und da war Popp, derjenige, der also das Sagen hatte. Und in der Regensburger Polizei, da war das üblich gewesen, entweder Gestapo, Waffen-SS und die waren alle dann in der Waffen-SS, auch die Ordnungspolizisten.
Also wir haben quasi für die Aufklärung dieses Mordes ein paar stramme Ideologen, die sich darum kümmern sollen und auch Menschen, die quasi vorher das Ghetto von Lodz bewacht haben und ja mit Sicherheit auch ein gewisses Menschenbild dadurch hatten und jetzt sollen sie quasi die Seite wechseln und den Mord an einem jüdischen Jungen aufklären. Ich glaube, dass da nicht mit dem nötigen Engagement agiert worden ist, das kann man sich wahrscheinlich zusammenreimen.
Sie waren alle ideologisch ja geschult worden. Sie sind durch diese Kaderschmiede gegangen, sowohl in Dresden-Hellerau als auch in Pempli bei Danzig. Und sie waren ja, wie Himmler es ihnen befohlen hatte, anständige Männer geblieben. Also anständige Massenmörder, muss man so sagen, wenn es sowas gibt.
Mit dieser Einordnung möchte ich Sie ganz gerne jetzt erstmal in die Pause entlassen. Ich glaube, wir müssen alle mal angesichts dieses nicht leichten Themas ein bisschen durchatmen. Und dann werden wir Ihnen verschiedene Theorien präsentieren und Vermutungen anstellen, wer denn der Täter im Fall Berek Goldfeier gewesen sein kann. Und da werden wir Ihnen unterschiedliche Ansätze präsentieren, die aber auf unseren Recherchen beruhen. Und da wollen wir Sie natürlich auch gern teilhaben lassen. Also bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, Sie konnten sich gut mit Getränken eindecken und konnten auch das ein bisschen sacken lassen, was wir Ihnen jetzt gerade präsentiert haben. Ich weiß, es ist nicht der leichteste Tobak und es ist auch nicht so leicht, dem Ganzen so zu folgen, aber es ist trotzdem wichtig, diesen Kontext zu verstehen, um auch das Gesamte einschätzen zu können. Womit wir jetzt weitermachen wollen, das sind die Theorien, die wir beide zu einem möglichen Täter im Fall von Berek Goldfeier recherchiert haben. Und Sie werden sehen, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Dazu muss ich aber sagen, wir recherchieren natürlich in unserer Funktion oder in unserem Beruf als Journalistinnen. Wir sind natürlich keine Kriminalistinnen, also wie gesagt, da gibt's noch mal eine Abstufung. Aber wir haben uns bemüht, in diesen Akten Hinweise zu finden und dem Ganzen nachzugehen und haben uns natürlich auch über ein Motiv Gedanken gemacht. Und wie gesagt, wir sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. In manchen Dingen überschneiden sich die Theorien auch. Aber lassen Sie sich einfach überraschen von dem, was jetzt kommt. Ich starte und zwar mit meiner Theorie zu einem möglichen Täter. Und das umfasst etwas, das Sie bereits während meines Vortrages gerade gehört haben. Da beziehe ich mich nämlich auf einen Aktenvermerk vom 29. Dezember. Sie erinnern sich vielleicht, da kamen zwei Bahnbedienstete zur Polizei und melden, dass sie Paul H. für verdächtig halten würden. Sie erinnern sich auch, dass es da nicht wirklich einen fundierten Hinweis darauf gab, dass Paul H. irgendetwas mit der Sache zu tun haben könnte. Aber diese zwei Männer kommen zur Polizei und melden das. Ja, viel verdächtiger als dieser Paul H. ist aus meiner Sicht aber einer der beiden, die da zur Polizei kommen und dort vorstellig werden. Denn einer der beiden Männer, nämlich Josef J., taucht auch an einer späteren Stelle in diesen Akten wieder auf. Und das ist jetzt das, was ich Ihnen vorhin vorenthalten habe, was ich schon angekündigt habe, dieses eine Blatt, was ich Ihnen quasi nicht gleich zu Beginn präsentiert habe. Das ist nämlich ein Hinweis der Kriminalpolizei Basel. Die meldet 1953 der Kriminalpolizei in Regensburg, dass sie jemanden in U-Haft sitzen haben, also in Untersuchungshaft sitzen haben, der verdächtigt wird, zwei Morde begangen zu haben, nämlich zum einen eine Tat in Niederransbach im ehemaligen Elsass, heute Frankreich, und zweitens in Rien, einem Stadtteil von Basel. Die Kriminalpolizei Basel fordert quasi oder gibt den Hinweis an die Kriminalpolizei Regensburg weiter, man solle überprüfen, ob dieser Intensivtäter, so wird er jetzt natürlich in den Akten nicht genannt, aber das ist damit gemeint, der aus Regensburg stammt, nicht auch für ungeklärte Gewalttaten in Regensburg verantwortlich sein könnte. Und da muss ich jetzt ein bisschen zu meinem Ansatz ausholen, denn mich hat einfach bei der Recherche dieses doppelte Auftreten dieses Namens in den Akten stutzig gemacht. Und ich wollte dieser Spur folgen und diesem Namen folgen. Und weil diese eine Tat ja in Basel begangen worden ist und auch die Kriminalpolizei diesen Hinweis verfasst hat, habe ich mir gedacht, da wird es doch in diesem Fall, der da in Basel sich abgespielt hat, möglicherweise auch noch Ermittlungsakten zu der Sache geben oder sogar Gerichtsakten zu der Sache. Und auf gut Glück habe ich dann einfach mal eine Anfrage an das Staatsarchiv in Basel gestellt, denn erfahrungsgemäß werden diese Ermittlungsakten in Archiven gelagert und es geht auch immer relativ weit zurück. Und da hatte ich schon des Öfteren Glück mit dem Staatsarchiv in Amberg und dann habe ich mir gedacht, ich ziehe einfach mal die Analogie und stelle eine Anfrage ans Staatsarchiv in Basel. Und siehe da, da bin ich auf eine sehr findige Mitarbeiterin gestoßen, die mich da gerne unterstützt hat. Und ich bin genau an das gekommen, was ich haben wollte, nämlich die Ermittlungsakte zu diesem Fall in Rien im Stadtteil Basel. Das Gleiche habe ich versucht für den Fall in Niederransbach, also das ehemalige Gebiet Elsass, was heute in Frankreich liegt. Und da war es natürlich deutlich schwieriger, an diese Akten zu kommen, denn da geht es ja darum, dass da sich die Gebietsansprüche verändert haben. Es ist das heutige Frankreich, damals ganz andere Zuständigkeiten, nicht klar, wo diese Akten landen. Es war eine sehr, sehr intensive Nachfrage. Aber auch da habe ich Antwort bekommen und da werden auch Akten gelagert. Aber der Leiter dieses Archivs hat mir leider nur eine negative Nachricht überbringen können. Die Akten zu dem Fall in Niederransbach existieren nämlich leider nicht mehr. Er hat mir gesagt, dass diese polizeilichen Akten bei Ihnen sehr selektiv überliefert wurden, dass es gut möglich sein kann, dass es diese Akte einmal gab, aber sie ist leider verschwunden, beziehungsweise er ist sich ziemlich sicher, dass diese Akte vernichtet wurde. Das war natürlich im ersten Rückschlag in der Recherche, aber siehe da, als dann die Akten aus dem Staatsarchiv in Basel wiederum kamen, habe ich echt gestaunt, weil da nämlich dieses Verbrechen in Niederransbach auch dokumentiert ist und da sofort der Querverweis da war zwischen diesen beiden Verbrechen. Und so war es nicht so ein großer Verlust, dass ich diese Akten im Fall von Niederransbach nicht hatte, denn diese Tat war tatsächlich in diesen Akten aus Basel mit dokumentiert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Verdächtige in dem Fall ist eben Josef J., der sich bei der Kriminalpolizei in Regensburg auch im Fall von Berek Goldfeier als Zeuge hervorgetan hat. Und das war quasi mein Ansatz. Und diese Person ist mir so spanisch vorgekommen, gerade weil sie auch zweier so schwerer Gewaltdelikte verdächtigt worden ist, dass ich dieser Person unbedingt nachgehen wollte. Und Sie werden nicht überrascht sein, man sieht ihn hier zwar gepixelt, aber das ist Josef J., den Sie hier im Hintergrund sehen. Und auch die Zeitungsausschnitte, die ich dann auch noch herangezogen habe, das sind Ausschnitte über diese Verbrechen, die ich gerade beschrieben habe. Diese Zeitungen gibt es heute gar nicht mehr, aber Gott sei Dank gibt es eben sehr gute Archive, wo diese alten Ausgaben der Zeitungen noch dokumentiert sind. Und als Journalistin und vor allem Zeitungsjournalistin weiß man, dass solche Verbrechen ja auch immer in den Tageszeitungen besprochen werden. Und auch da habe ich auf gut Glück einfach mal das Recherchieren angefangen und bin eben auf diese Zeitungsberichte gestoßen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte Ihnen Josef J. etwas näher bringen und was ich zu ihm herausfinden konnte. Josef J. wird geboren und zwar am 10. Mai 1930 in einer Gemeinde im Landkreis Regensburg. Er ist vom Beruf Bauschlosser. Von den Eltern wird er relativ früh in eine Erziehungsanstalt gebracht. Zitat aus der Nationalzeitung vom 23. Januar 1953 zum Raubmörder Josef J., weil er schon in seiner Jugend ein derartiger Tunichtgut war. Dort hat er es allerdings nicht lange ausgehalten. Eines schönen Tages verschwand er und seither scheint er in der Welt herum zu vagabundieren. Das schreibt die Zeitung über ihn. Ja, und dieses Herumvagabundieren führt ihn dann aus dem Landkreis Regensburg in die Stadt Regensburg und da ist er sofort in den Schwarzmarktkreisen am Bahnhof aktiv. Sein kriminelles Handeln dort bleibt aber nicht lange unentdeckt. Das erste Urteil gegen Josef J. fällt am 14. November 1946 wegen Amtsanmaßung und Unterschlagung. Er wird dann ab Mai 1947 für 6 Wochen untergebracht. Das zweite Urteil gegen ihn fällt im August 1947. Da wird er wegen Diebstahls vom Militärgericht Regensburg zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Er wird dann aber entlassen und zwar, Zitat, wegen völliger Aussichtslosigkeit der Erziehung. Für mich auch ein interessanter Grund, jemanden aus der Haft zu entlassen. Das dritte Urteil fällt dann im August 1948 wieder wegen Diebstahls, wird er da vom Militärgericht Regensburg zu 18 Monaten Haft verurteilt. Einen Teil davon wird er sogar auch in der Heil- und Pflegeanstalt in Regensburg untergebracht. Und da wird er von dem zuständigen Psychiater als, Zitat, geistesschwach von erheblichem Grade beschrieben. Seine Spur in Regensburg verliert sich dann zum August 1950, da wird er nämlich durch Vermittlung des Arbeitsamts nach Frankreich polizeilich abgemeldet. Er geht also dann 1950 von Regensburg aus nach Frankreich und kommt dann ins Elsass. Und da möchte ich Ihnen jetzt diese erste Tat, die da schon angeteasert wird im Hintergrund, nämlich den Mord in Niederransbach nahebringen. In der Nacht vom 19. auf 20. Januar 1953 wurde in Niederransbach, heute Frankreich, nahe der Schweizer Grenze, damals Elsass, ein Ehepaar nachts in seinem Bett angegriffen. Alfred F., 62, und seine Frau, 54, betreiben ein Restaurant und ein Geschäft für landwirtschaftliche Maschinen. Beide wurden schwer verletzt in ihrem Bett aufgefunden. Der Mann starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Seine Frau überlebte den Angriff schwer verletzt mit einem Schädelbruch. Der Geschäftsmann Alfred F. hatte am Montag einer Tagung beigewohnt und kehrte gegen 20 Uhr nach Hause zurück. Gegen 21.30 Uhr begab sich das Ehepaar in das im Erdgeschoss gelegene Schlafzimmer, während sich die Kinder in ihrem Schlafzimmer im ersten Stock aufhielten. Gegen 3 Uhr morgens wurde ein Nachbar durch Hundegebell geweckt. Vom Fenster aus bemerkte er einen Mann die Dorfstraße herunterkommen. Dieser hatte den Kopf vornüber gebeugt, sodass der Nachbar ihn nicht erkennen konnte. Was er aber erkennt, ist, dass der Mann in den Hof des Anwesens der Familie F geht und in der Dunkelheit verschwindet. Um 3 Uhr morgens hört die 19-jährige Tochter, die im Zimmer über ihren Eltern schläft, ihre Mutter röcheln. Sie will das Licht anmachen, aber der Strom funktioniert offenbar nicht. Sie weckt ihren Bruder und die beiden gehen im Schein eines Streichholz ins Schlafzimmer der Eltern. Dort bietet sich den beiden ein Bild des Schreckens. Die Eltern liegen in ihrem eigenen Blut. Sie weisen beide schreckliche Kopfwunden auf. In einem Nebenraum vor einem Kassenschrank, in dem sich Spar- und Darlehenskassen befinden, liegt eine blutige Axt, die Tatwaffe. Die Untersuchung der Polizei ergibt, dass der Mörder über den Drahtzaun in den Hof gelangt sein muss. Von dort begibt er sich durch eine kleine Hintertür in die Garage und von dort über einen Kohlenschacht in den Keller. Dort findet der Mörder das Beil. Von dort geht er die Treppe ins Erdgeschoss und dringt in das Schlafzimmer der Eheleute ein. Dort entnimmt er aus der Hosentasche von Alfred F. die Schlüssel zum Kassenschrank. Der Mörder muss laut Polizei mit der Örtlichkeit sehr vertraut gewesen sein. Ein eingesetzter Polizeihund verfolgt eine Spur bis außerhalb des Dorfes. Dort findet die Polizei eine geleerte Handtasche der Frau F., einen 5.000-Franc-Schein und mehrere 100-Franken-Scheine, die der Mörder verloren haben muss. An dieser Stelle finden die Beamten auf längere Strecke auch Reifenspuren eines Motorrads. Am 21. Januar, also einen Tag später, vermeldet die Nationalzeitung, der Raubmörder von Niederransbach in Basel verhaftet. In Zusammenhang mit dem Mord richtet sich der Verdacht gegen einen 22 Jahre alten Mann aus Bayern. Er hatte vor Jahresfrist im Gastwirtschaftsbetrieb der Familie F. gearbeitet. Und dieser Mann ist kein Unbekannter, denn ich würde Ihnen diese Geschichte jetzt nicht erzählen, wenn er nicht eine Rolle eben in dem Mord an Berek Goldfeier spielen würde. Denn der Mann, der verdächtigt wird, den Raubmord an dem Ehepaar F. begangen zu haben, ist Josef J. Wir kommen zu seiner Verhaftung. Die Polizei verständigt am Dienstag gegen 11 Uhr das Kriminalkommissariat in Basel über den Mord in Niederransbach. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass ein ehemaliger deutscher Arbeiter, der längere Zeit für das Ehepaar F. tätig war, verdächtigt wird. Über Nachfragen bei den Grenzpassierstellen und der Basler Polizei wird die Adresse von Josef J. ausfindig gemacht. Weiter ermittelt die Kriminalpolizei, dass J. mit einer Frau, die in einer Fabrik in Basel arbeitet, liiert sein soll. Weitere Erhebungen der Polizei ergeben, dass J. nie in Basel gemeldet war, dass er im Besitz zweier Motorräder ist, die deutsche Kontrollschilder tragen und dass er unangemeldet in einem Zimmer in Basel lebt. J. pflegt seine Geliebte täglich zu treffen und zwar bei einem Rendezvous am Voltaplatz in Basel um 17.30 Uhr. Genau am besagten Tag scheint dies aber nicht der Fall zu sein, deswegen kann die Polizei ihn da nicht überwachen. Deshalb wird nun sein Zimmer an der Lothringer Straße polizeilich besetzt. J. kehrt um 19.30 Uhr in sein Zimmer zurück und wird verhaftet und erst auf eine Polizeistation und dann in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Die Polizei ermittelt, dass die Geliebte des J. nicht die einzige ist. Als er über seinen Aufenthaltsort in der Mordnacht befragt wird, erklärt er, dass er bei einer 25-jährigen Freundin die Nacht verbracht habe. Sie wird zur Rede gestellt und sagt aus, dass dies nicht stimme. J. habe sie allerdings veranlasst, in diesem Sinne auszusagen. Die Polizei ermittelt, dass J. am Morgen nach dem Mord erst um 7 Uhr morgens in sein Zimmer zurückgekehrt sei. Die Polizei geht davon aus, dass er das Motorrad, mit dem er unterwegs gewesen sein soll, im Elsass zurückgelassen hat. Um 8.30 Uhr soll er bei der besagten Freundin aufgekreuzt sein. Die beiden ziehen zusammen los und das Mädchen muss im Auftrag des J. in verschiedenen Wechselstuben französisches Geld in Schweizer Geld umwechseln. Den Erlös 750 Franken und den Rest des französischen Geldes, 140.000 französische Franc, gibt J. seiner Freundin zur Aufbewahrung. J. soll dem Mädchen eine Pistole gezeigt und ihr gedroht haben, sie werde etwas erleben, wenn sie nicht bestätigt, dass er die Nacht bei ihr verbracht habe. Das Geld und die Pistole kann die Polizei dann später bei der Frau sicherstellen. J. befindet sich, während die Ermittlungen weitergeführt werden, in Auslieferungshaft in Basel. Er schweigt zu den Vorwürfen gegen sich. Zitat aus der Zeitung: Er ist ein hartgesottener Junge, der sich entgegen anderslautender Behauptungen noch immer nicht zu einem Geständnis bequemt hat, obschon das Beweismaterial, das dies und jenseits der Grenze von den Untersuchungsorganen zusammengetragen wird, immer erdrückender wird. J. will sich weder zu der angeblichen Todesdrohung gegen seine Freundin äußern, noch zu der Herkunft des Geldes. Die Ermittler finden weiteres Geld in seiner Wohnung, dessen Herkunft ungeklärt ist. Sicher ist sich die Polizei nur, dass es nicht durch seine Hände Arbeit verdient hat und dass es sich seit Sommer 1952 unangemeldet in der Schweiz aufgehalten hat. Die Nachkontrolle der Bücher des Ermordeten hat ergeben, dass diesem 64.000 Franc gestohlen wurden und eben diese Summe tags darauf in den Wechselstuben in Basel umgetauscht worden sei, entsprechend dem Betrag von 750 Schweizer Franken, die J. seiner Freundin zur Aufbewahrung übergeben hatte. Die Presse vermutet jetzt, dass er deswegen nicht gesteht, weil in Frankreich auf Raubmord die Todesstrafe steht. Weitere Beweise, die gegen J. in dieser Sache ins Feld geführt werden. An den Schuhen des J. wurden Textilfasern gefunden. Sie sollen nach den Ermittlungen des Erkennungsdienstes von der Bettvorlage im Schlafzimmer des niedergeschlagenen Ehepaars stammen. Außerdem sollen sich auf der Windschutzbluse des J. etliche Frauenhaare befinden. Es soll sich um die Haare der niedergeschlagenen Ehefrau handeln. Außerdem wurde an der Hose des Tatverdächtigen Kohlenstaub gefunden, der aus dem Haus der Familie stammen soll. Der Mörder hatte sich über den Kohlenschacht ja Zugang zum Haus verschafft. Auch J.s Motorrad wurde inzwischen gefunden und die Reifenspuren stimmen laut Pressebericht mit denen am Tatort überein. Bei J. wurde außerdem eine Fahrerlaubnis sichergestellt, die nicht auf ihn, sondern auf einen anderen Bewohner von Niederransbach lautet, der diese schon vor einiger Zeit verloren hatte. Bei den Maschinen, also bei den beiden Motorrädern, handelt es sich außerdem um gestohlene Polizeimotorräder mit falschen Kennnummern. Jetzt komme ich gleich auch noch auf den zweiten Mord zu sprechen, nämlich den Mord in Rien. Das ist, wie gesagt, ein Stadtteil von Basel. Und auch da wird Josef J. verdächtigt, diese Tat begangen zu haben. Chronologisch liegt diese Tat in Rien vor dem Mord in Niederransbach. Aber Sie werden gleich sehen, warum ich das in dieser Abfolge erzähle. In der Nacht vom 3. auf 4. März 1952 wurde zwischen 20 und 21 Uhr in einem alleinstehenden Gärtnerhaus des Ehepaares B. in Rien eine erschlagene Frau aufgefunden. Dabei handelt es sich um Elisabeth W., 24 Jahre alt, geboren in Rumänien, deutsche Staatsangehörige, als Dienstmädchen in Basel tätig. Der Täter hat das Anwesen der Familie B. auf dem Weg durch die Haustüre betreten. Die Frau wurde mit einem eisernen Instrument mutmaßlich mit einem Beil erschlagen. Im Anschluss muss der Täter versucht haben, die Buffettür im Wohnzimmer aufzubrechen und den darin gelagerten Geldbetrag zu entwenden. In dem Haus wohnt der Gärtnermeister B. mit seiner Familie. Das Anwesen liegt einigermaßen abgelegen. Aber in unmittelbarer Nähe befindet sich eine stark frequentierte Tramlinie und eine vielbefahrene Straße. Außerdem war im Obergeschoss des Hauses ein Hund angebunden und die beiden kleinen Töchter der Familie, 2,5 und 6 Jahre alt, schlafen dort. Das Ehepaar ist getrennt voneinander auf Veranstaltungen. Die Frau B. kehrt um 3:30 Uhr morgens zurück und entdeckt die grausame Tat. Ihre Hausangestellte liegt im Büro des Hauses erschlagen in einer Blutlache. Die Mutter sieht reflexartig erstmal nach ihren Kindern und dann verständigt sie die Polizei. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass der Mord wohl schon kurz nach dem Weggang des Ehepaars B. am Abend gegen 20 Uhr stattgefunden haben muss. Die Polizei geht wegen des Versuchs, den Schrank aufzubrechen, davon aus, dass es sich um einen Raubmord handelt. Außerdem wurden 700 Franken aus dem Büro gestohlen. Eigenartig ist aber, aus eben diesem Schrank sollen schon einmal 4.000 Franken gestohlen worden sein. Das behauptet zumindest die Hausbesitzerin, die Kriminalisten bezweifeln das allerdings. Die Tat wurde während der Fastnacht begangen. Das sieht die Polizei als besonderes Erschwernis, da deswegen die halbe Stadt erstens auf den Beinen gewesen sei und zweitens maskiert. In der Presse wird ein Zeugenaufruf gestartet. Verdächtige Beobachtungen sollen der Kriminalpolizei gemeldet werden. Bald fällt der Verdacht auf einen Unbekannten, vermutlich deutscher Herkunft, der zwischen 25 und 28 Jahre alt sein soll, 1,75 groß, schlanke Statur, schwarze gewellte Haare, ein eher bleiches, rasiertes Gesicht. Erst einmal passiert in diesem Fall nichts. Dann wird Josef J. wegen des Verbrechens im Elsass verhaftet. Es kommt daraufhin der Verdacht auf, dass J. auch für den Mord an Elisabeth W. als Täter in Frage kommen könnte. Sein Bild wird daraufhin in der Zeitung publiziert. Gleich 4 Zeugen bestätigen, dass sie Elisabeth W. mehrfach in der Begleitung von Josef J. gesehen haben wollen. J. bestreitet allerdings, etwas mit dem Mord an Elisabeth W. zu tun zu haben. Er sagt aus, erst am 19. März 1952 ein Schweizer Visum erhalten zu haben und sich deswegen auch erst ab da in der Schweiz aufgehalten zu haben. Das ist quasi 2 Wochen nach dem Mord. Das Polizeiinspektorat Basel-Stadt schreibt, Zitat, obschon die zusammengetragenen Indizien gegen J. erdrückend zu sein scheinen, bestreitet er jeden Zusammenhang mit der Mordtat an W. Im August 1969, also fast 17 Jahre nach dem Mord an Elisabeth W., nimmt sich der Detektiv Josef Hammer des Falls noch einmal an. Er stellt Widersprüche in den Aussagen des Ehepaares fest, für das W. gearbeitet hatte. Außerdem haben beide kein Alibi. Er nimmt an, dass Albert B. ein Verhältnis zu seiner Angestellten gehabt haben muss. Damit hätten sowohl Herr als auch Frau B. ein Motiv. Der Detektiv bringt sogar 3 weitere potenzielle Täter aufs Tableau, von denen einer als höchst verdächtig gilt. Er hatte die Tat unter anderem gestanden und auch Details zum Ablauf genannt. So zum Beispiel, dass er mit einem unter einem Stein versteckten Schlüssel in das Haus gelangt sei und nicht, wie ursprünglich angenommen wurde, W. den Täter auf ein Klingeln hin hineingelassen hatte. Er will in das Haus eingebrochen sein, um Geld zu stehlen. Dabei sei er von W. überrascht worden. Trotz dieser 9 Verdachtsmomente sind die Ermittlungen im Fall W. aber nie wieder aufgenommen worden. Ja, und auch Josef J. wird nicht als Täter im Fall W. überführt, denn er begeht Anfang Juni 1953 in Untersuchungshaft Selbstmord. Dieser Vermerk findet interessanterweise erst im März 1961, also 8 Jahre später, Eingang in die Akte Goldfeier. Und diesen Vermerk haben wir dann auch in der Akte gelesen. Was jetzt auch in der Akte steht, und das ist auch sehr interessant, denn die Kriminalpolizei Basel hatte sich ja ursprünglich mit dem Hinweis an die Kriminalpolizei Regensburg gewandt, dass sie diesen Josef J. doch mal in Betracht ziehen sollen im Zusammenhang mit Verbrechen, die in Regensburg begangen wurden. Und dazu steht jetzt der kurze Satz, die Überprüfung dieser Sachverhalte haben im Hinblick auf eine mögliche Täterschaft des Josef J. keine Anhaltspunkte ergeben. Weitere Ermittlungen sind nicht erfolgsversprechend. Es ist aber leider in den Akten nicht dokumentiert, wie die Ermittler jetzt zu diesem Schluss kommen. Es ist lediglich dokumentiert, ja, also man hat sich da schon Gedanken drüber gemacht, aber wir sind jetzt irgendwie zu dem Schluss gekommen, das ist nicht erfolgsversprechend. Warum auch immer. Warum ich jetzt Josef J. für den potenziellen Täter in dem Fall von Berek Goldfeier halte. Ich fasse Ihnen die Verdachtsmomente, die mir aufgefallen sind, nochmal kurz zusammen. Berek spricht kurz vor seinem Tod von einem Bahnbediensteten, der ihm Kleidung geben will. Und Josef J. stellt sich bei der Polizei als Reichsbahnbediensteter vor. Also da hat man schon mal eine Übereinstimmung von dem, was Berek erzählt und wie sich Josef J. bei der Polizei benennt. 2. Punkt, J. ist ein Intensivtäter, auch schon in jungen Jahren. Dafür sprechen diese Verurteilungen, die ab November 1946 dokumentiert sind. Und es sind ja nur die Verurteilungen von Delikten, die ans Tageslicht gekommen sind. Das heißt ja nicht, dass er nicht davor auch schon straffällig geworden ist. Und außerdem diese 2 Morde, wo er wirklich in einem Fall höchst verdächtig, im anderen Fall vielleicht etwas weniger. Aber er wird da zumindest in diesem Kontext benannt, zeigt auf jeden Fall sein Gewaltpotenzial, sein grundsätzliches und vor allem auch seine kriminelle Energie. 3. Punkt. Er bewegt sich genau in dem Milieu, in dem Berek Goldfeier auch zu Tode kommt, in diesen Schwarzmarktkreisen am Regensburger Bahnhof. Er ist in diesen Schwarzhändlerkreisen aktiv und da wird Berek Goldfeier ja auch aufgefunden. Das heißt, sie sind zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Und für mich der absolut stärkste Verdachtsmoment in dieser Sache. Josef J. geht wenige Tage nach dem Mord an Berek Goldfeier freiwillig zur Polizei und will den Verdacht auf eine andere, völlig unbescholtene Person lenken. Da frage ich mich schon, was hat dieser Josef J. für einen Grund, zur Polizei zu gehen und diese Aussage zu tätigen? Er hat ja mit dieser ganzen Sache erstmal überhaupt nichts zu tun. Die Polizei hat ihn überhaupt nicht auf dem Schirm, hätte einfach die Füße stillgehalten und wäre nicht zur Polizei gegangen. Dann wären die nie auf ihn gekommen. So geht er freiwillig zur Polizei. Die Erfahrung zeigt, dass das tatsächlich manchmal Täter tun, um einen gewissen Ermittlungsstand abzufragen und um sich zu erkundigen, wo die Polizei in dieser Ermittlung steht und welche Erkenntnisse sie schon haben. Also ich denke, er hat sich an die Polizei gewandt und diese unsägliche Aussage getroffen, um sich zu informieren, wo die Ermittler gerade stehen. Und ich finde auch, wenn er jung ist und dieses Verhalten spricht für mich für seine Jugend, weil es ist ein fast kindisches Verhalten in meinen Augen, dass er da zur Polizei geht und sagt, naja, ich habe da schon einen Verdacht, ich kann zwar nicht sagen, warum der andere schuld sein soll, aber ich sage es jetzt einfach mal. Er geht da schon mit einer gewissen Motivation hin und wie gesagt, ich glaube nicht, dass er einfach so zur Polizei gegangen wäre, wenn er mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt hätte. Das sind jetzt meine Verdachtsmomente in dem Fall. Aber, Waltraud, du hast ja in dem Fall auch recherchiert und du hast dir ja auch Gedanken um ein Motiv gemacht. Da würde ich jetzt natürlich auch gern deine Argumente in der Sache hören und hören, was du dir zum Motiv so gedacht hast.
Ja, also ich bezweifle nicht, dass die Morde in der Schweiz so stattgefunden haben. Josef war ein Hitlerjunge. Er war zu Zeitpunkt des Todes von Berek Goldfeier, der war 14, Josef war 15. Die Situation damals, wir müssen das nochmal gut durch den Kopf gehen lassen und die Ermittlungsakte auch, die Kriminalpolizei gab es ja nicht mehr, die Gestapo hatte eine Typisierung für Verbrecher. Und hat diese Typisierung wurden dann auch weiter übernommen, so bei allen verleugneten Opfern auch, die es in den KZs gab. Sie hatten Stereotype, wie eine Visage eines Kriminellen auszusehen hat. Und die wurde voll zur Anwendung gebracht. In der Akte sind verschiedene Denunziationen, ja. Mich hatte das in der Tat auch beschäftigt, diese Geschichte des Hitlerjungen Josef, der zum Zeitpunkt der Tat 15 Jahre alt war. Und dann wusste ich nun auch aus der Regensburger Geschichte, noch 1945 gab es im Albrecht-Altdorfer Gymnasium in Regensburg 100 Hitlerjungen, die zu Werwölfen ausgebildet worden waren. Darf man auch nicht dabei vergessen. Nun kann ich mir diese Geschichte, dass ein 15-Jähriger einen 14-Jährigen mit einer verkoteten Unterhose um den Hals ermordet, das geht nicht zusammen. Das geht nicht zusammen, dass der 15-Jährige sich vorbereitet mit einer verschmutzten Riesenunterhose, den Berek ja dann so eng um den Hals, dass es ihm die Luft zum Atmen nahm. Er konnte ja da gar nicht überleben. Die Vorgeschichte nun, die deswegen, ich bin davon überzeugt, dass die Taten, die in der Schweiz dann auch zusammen, dass das stattgefunden hat. Nur die Tat jetzt bei Berek Goldfeier bringe ich nicht deswegen auch nicht zusammen, weil die Plausibilität mir da fehlte. Und weil in der Ermittlungsakte es verschiedene, denn also auch Leute unschuldig denunziert wurde, wie das auch in der Nachkriegszeit noch immer so gewesen ist. Dieses war nun auch mit für mich der Hintergrund, dass dann verschiedene Stereotypen. Deswegen will ich da doch noch mal kurz hier aus einem Brief vorlesen, sicher an die Militärregierung in Regensburg, die der damalige Oberbürgermeister Alfons Heiß zur Situation hier in Regensburg geschrieben hat. Ich zitiere mal kurz. Wenn heute die Bürger der Stadt durch die Pfauengasse geht, so trägt das Benehmen der schreienden, handelnden und feilschenden Juden dort nicht dazu bei, das Verständnis zu diesen unglücklichen Menschen zu fördern. Immer wieder meldet die Zeitung von Einbrüchen und Diebstählen bei Juden, wobei den Tätern gewaltige Summen Geldes und große Mengen an Wertgegenstände in die Hände fallen. Nun kommt dann die Schlussfolgerung wo stammen diese Worte her, wenn die Juden mittellos aus den Konzentrationsklammern kamen. Das beantwortet der damalige Oberbürgermeister Heiß nicht. Warum ich nun zu dem Ergebnis gekommen bin, dass Josef, es war also nicht der Hauptbahnhof, der für den Schwarzmarkt zuständig war, sondern es konzentrierte sich auf die Frauengasse. Dann hätte er auch gewusst, wo Berek Geld zu holen ist, denn es war ja kein Raubmord. Denn der hatte ja noch, der Junge, der Berek hatte ja noch die Taschen voll Geld. Dann hätte er das sicherlich mitgenommen. Und ich glaube nur in diesem Zusammenhang sehe ich auch diese gezielte, das ist eine gezielte Maßnahme, um einen antisemitischen Mord auch jetzt zu verdecken. Denn dieses Statement, wie Berek da tot aufgefunden wurde, eben, und er war nicht ausgeraubt worden, wie man das annehmen sollte, sondern seine Brieftasche mit dem Ausweis und mit seinen Lebensmittelmarken, die hatte er ja noch bei sich. Und von daher raus habe ich meine Zweifel, dass es der war, sondern ich halte das von der Ausführung her für einen antisemitischen Mord, der letztlich als Täter ungeklärt blieb. Es kann genauso gut ein Polizist gewesen sein, denn ich habe ja auch nun hier die Regensburger Schutzpolizei, die ich ja namentlich da auch kenne, das ja inzwischen in den Akten gefunden, denn die zwei Kompanien aus Regensburg, die in Lodz, im Ghetto Dienst, die können durchaus auch eine Täterumkehr bewirkt haben, dass Berek einen der Polizisten wiedererkannt hat. Besonders dieser Polizist, das war hier die Wachbataillon, das Wachbataillon 13 und die Kompanie 131 und 133 waren in Lodz gewesen. Das ist nun mal fest. Und wie der Umgang mit Juden war, auch nach 1945, ergibt sich ja auch aus einem Brief, aus dem ich doch jetzt noch kurz vorlese. Es ist da der Max Schwerdt. Max Schwerdt war also vielleicht sein Sohn Otto Schwerdt. Als Gott und die Welt schliefen, kennen vielleicht einige das Buch. Und Max Schwerdt hatte also dann auch 1946 in Regensburg diese Erfahrung gemacht. Also seine Wohnung, die Wohnung eines Polizisten war beschlagnahmt worden. Es erschienen in der Nummer seit Oktober von Juden bezogenen Wohnung Christliebstraße 15, Frau Kliegel, in Begleitung zweier Polizeibeamten, suchten die Wohnung gemeinsam durch und beschlagnahmten einige Gegenstände. Bei dieser rechtswidrigen Haussuchung erdreistete sich Frau Kliegel in Gegenwart der Polizeibeamten, die dort wohnenden Juden mit den Worten »Verdammtes Judenpack«, »Saujuden« und »Judenschweine« und so weiter zu traktieren. Die anwesenden Polizeibeamten, die dies genau gehört haben, hielten es nicht für nötig, daraufhin eine Anzeige gegen Frau Kliegel zu erstatten. Warum sage ich das? Es war also durchaus der Judenhass in einem Umfang noch in der Bevölkerung vorhanden, die solche Taten auch eben in der Täter-Opfer-Umkehr zu betrachten ist.
Du hast ja gesagt, dass er sein Portemonnaie noch bei sich hatte, aber in den Ermittlungsakten steht, dass er genau das nicht mehr bei sich hatte. Er hatte aber noch einen Haufen Geld bei sich. Darauf willst du ja hinaus, dass quasi dieses Raubmordmotiv für dich nur so halb plausibel ist, weil eben dieses Geld noch bei Berek Goldfeier war und ja noch andere Gegenstände, die er noch bei sich hatte. Was würdest du denn darauf erwidern, wenn ich dir jetzt die Theorie hinlege, dass die Täter und vielleicht ist es auch nicht nur der Josef J., sondern vielleicht auch sein Begleiter, der da mit zur Polizei gegangen ist und den Paul H. denunziert hat. Was wäre denn, wenn die beiden während ihrer Tat gestört worden sind und deswegen nicht alles mitnehmen konnten? Oder was wäre denn, wenn er tatsächlich einfach noch sehr jung ist, es vielleicht seine erste Tat in diesem Ausmaß war, vielleicht auch im Affekt, dass er diesen Jungen im Affekt tötet und dann von seiner eigenen Tat erschrocken war und dann einfach die Hälfte hat liegen lassen.
Nun kannte Berek Goldfeier, er war erst 14, aber sehr genau, dann auch einen Jugendlichen konnte er von einem Erwachsenen unterscheiden. Und ich denke, er hätte seinem Bruder Mosche, bevor er dann am Abend gegangen war, einen Jugendlichen, 15-jährigen Hitlerjungen, hätte er nicht als Bahnbediensteten ausgegeben. Ich glaube, da ist der realistische Blick dann auch, er habe einen Bahnbediensteten kennengelernt, der ihm warme Kleidung versprochen habe und er sollte mit zu seiner Wohnung, dass es ein Erwachsener war und kein Junge von 15, der ihm da also zu einem Treffen animierte, von dem er nie mehr zurückkommen konnte und zurückkommen sollte. Und dann diese in den Ermittlungsakten noch sehr lange hat dann auch die Kripo diese Typologie der Opfer, also wenn sie jemanden zum Asozialen machen wollten und oder zu einem mit einem Winkel, dann mit dem lila Winkel ins KZ sperrten. Da gab es immer vorgezeichnete Stanzen, die dann eingesetzt wurden. Von daher aus denke ich, dass die Regensburger Polizei, die hat in die eigenen Reihen nicht geguckt. Und das ist ein für mich, auch in den Ermittlungsakten, sie wussten ja, dass zwei Kompanien dann auch, die 131er Kompanie und die 133er in den verschiedenen Ghettos waren. Und ich habe dir ja hier erzählt und gezeigt, wer da alles in die Waffen-SS und SS war und Ordnungspolizist wurde. Und es waren ja im Ghetto von Lodz über 2500 Ordnungspolizisten da und darunter eben auch die beiden Kompanien aus Regensburg, die ich also für höchst verdächtig halte.
Okay, Sie haben jetzt beide Theorien in dem Fall gehört und auch die Kontroversen, die sich daraus ergeben. Aufklären werden wir dieses Verbrechen, zumindest wir beide, wahrscheinlich nicht mehr. Da müsste wahrscheinlich in diesem Fall nochmal neu polizeilich ermittelt werden. Eine Theorie, die ich noch am Rande streifen möchte, ist eine, die auch durch einen Hinweis aus der Akte entstanden ist, also auch hausgemacht quasi. Da geht es nämlich um einen Mord an Willi H. Und der spielt sich auch am Regensburger Bahnhof ab und auch im gewissen zeitlichen Kontext. Und auch Teile des Modus operandi sind da sehr ähnlich. Das hat mich zumindest auf den Gedanken gebracht, ob da nicht vielleicht so eine Art kleine Serie im Raum steht. Vielleicht ganz kurz, am Mittag des 29. Juli 1946 wird in einem abgestellten Eisenbahnwaggon am Regensburger Bahnhof eine zunächst unbekannte männliche Leiche aufgefunden. Der Tote war mit einem Ober- und Unterhemd und einer kurzen Unterhose bekleidet. Die übrigen Bekleidungsstücke sowie auch die Ausweispapiere und sonstige Wertsachen waren geraubt. Die Leiche lag unterhalb der ehemaligen Sitzvorrichtung und war mit Seegras und einer Bettmatratze zugedeckt. Der Mann wurde mit der Eisenleiste eines Waggonfensters erschlagen. Die Tat soll sich in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 1946 ereignet haben. Der Tote war in Schwarzhändlerkreisen als Willi von B. bekannt. Im Zuge der Ermittlungen konnte er jedoch als der ledige Klempner Willi H., geboren im Februar 1924 in Thüringen, identifiziert werden. Dieser Hinweis war eben auch in den Ermittlungsakten von Berek Goldfeier und ich habe mir auch diese Akten im Staatsarchiv in Amberg angeschaut. Da gab es tatsächlich, die sind ein bisschen umfangreicher als die von Berek Goldfeier. Da wurde in ganz viele Richtungen ermittelt. Ein Täter wurde aber auch da nie gefunden. Aber wie Sie vielleicht auch schon gehört haben, es gibt so ein paar Momente, wo man sich denkt, Berek Goldfeier war ja mit einem Strohsack und einer Tür abgedeckt. Diese Leiche ist jetzt mit einer Matratze abgedeckt. Es ist eine Person, die tot am Bahnhof aufgefunden wird. Es ist auch in diesem Schwarzhändler-Milieu, wo sich diese Tat abspielt. Aber ja, in dieser Theorie gibt es natürlich auch einige größere Schwächen, weshalb wir sie jetzt auch nicht so breit besprechen wollen. Aber ich wollte es auf jeden Fall auch benennen. Ja, wie gesagt, eine Lösung in dem Fall werden wir beide wahrscheinlich nicht mehr finden. Aber es gibt ja trotzdem, auch wenn sich in diesem Komplex viel zugetragen hat und viele schreckliche Episoden stattfinden, mit dem Überleben von Moshe und auch dem Vater von Berek und Moshe, ja, so einen kleinen Lichtblick. Vielleicht kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz skizzieren, wie es denn für den Moshe nach Regensburg quasi weiterging.
Mache ich. Ich muss nur noch kurz was zu der Ermittlungsakte.
Wir müssen uns aber ein bisschen beeilen.
Ja, ja, wir müssen uns beeilen. Aber ich glaube, dass in diesem Fall der ermittelnde Polizist Peter Fries, der sowohl in der ermittelte in der Sache Goldfeier, diesen einen Mord, von dem du da zu Recht berichtet hast, auch aufklärte und hinterher auch beim Brutmann-Mord war. Ich glaube, dass es innerhalb der Polizei ein Chorgeist herrschte, der also eine objektive Ermittlung auch innerhalb in den eigenen Reihen verhinderte. Und dass der Kriminalbeamte Peter Fries, der also Funker zuletzt in Frankreich war, da von diesem Chorgeist nicht weiterkam und deswegen seinen Job kündigte. Jetzt noch mal zur Familie Goldfeier. Simcha und der Vater in Israel und dann auch Moshe. 1975 wurde also dann überführt die Leiche von Berek nach Israel. Und er hat dann seine letzte Ruhe gefunden mit seinem Vater da in Israel auf einem Friedhof. Der Stein blieb hier in Regensburg auf dem jüdischen Friedhof stehen. Moshe Goldfeier, mit ihm ging es dann so weiter. Er hatte dann seine junge Frau Angie als sehr junge Frau geheiratet. Sie gingen Anfang der 50er Jahre, gingen sie aus Regensburg weg und sind nach New York. Und heute lebt in New York noch Avi Goldfeier, also ein Halbbruder, denn Simcha Goldfeier hatte noch einmal geheiratet und sein Sohn Avi, der 1947 geboren ist, mit dem stehe ich in Kontakt. Und er hatte eine Nichte von Moshe Goldfeier, ist im vorigen Jahr auch nach Regensburg gekommen. Und Moshe und seine Frau Angie hatten also eine große Familie gegründet und haben zahlreiche Enkel. Und ja, auch Urenkel. Und Avi Goldfeier, ja, er hat sich sehr gefreut auch, dass es jetzt in Regensburg einen Stolperstein gibt in der Zöllerstraße 15. Und der erste Stolperstein für Berek Goldfeier, den es in Bayern gab. Und deswegen fand ich das großartig, dass die Regensburger Stolpersteingruppe das dann auch realisiert hat. Und sie haben damit also zum ersten Mal einem antisemitischen Mordopfer einen Stein gewidmet, der dann auch in die Liste Frias also in München aufgenommen wurde. Und das finde ich ganz wichtig.
Genau, wir müssen auch sagen, in der Nachkriegszeit, nicht, dass sich jetzt jemand wundert, es ist antisemitisches Hassverbrechen der Nachkriegszeit.
Ja, ja.
Da ist es der erste Stolperstein.
Es ist ja danach, folgte in Regensburg ja das zweite antisemitische gegen die Familie Brutmann. Da wurde eine ganze Familie mit einem Baby von 6 Wochen bestialisch umgebracht. Die Täter wurden in diesem Fall auch nicht gefunden. Und ich denke, dass die beide Ermittlungen, sowohl von Berek Goldfeier, der Mord, der nie geklärt wurde, wie auch der Mord an der Familie Brutmann 1947, in beiden Fällen nochmal recherchiert und eine Ermittlung eröffnet werden müsste.
Und dass er vor allem auch nicht in Vergessenheit gerät. Und das hat ja uns auch dazu bewogen, dass wir Ihnen diesen Fall unbedingt präsentieren wollten. Ja, und damit sind wir auch am Ende des heutigen Abends angekommen. Jetzt ist es natürlich Zeit, auch noch einigen Leuten zu danken. Allen voran dir, liebe Waltraud, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du uns deine Recherchen präsentiert hast und dass du das so freimütig auch mit mir im Vorfeld alles geteilt hast. Das ist nicht selbstverständlich und dafür möchte ich dir ganz besonders danken und vor allem auch für dein Engagement in der Sache und dass du da wirklich gegen das Vergessen arbeitest. Das verdient allerhöchsten Respekt und vor allem auch einen fetten Applaus. Ja, und ein großer Dank natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Crime Daheim. Ohne den Support wird's auch nicht gehen. Und wir bedanken uns einfach, dass unsere Geschichten auch gerne gehört werden und auch auf hörende Ohren stoßen. Da freuen wir uns natürlich auch ganz besonders. Wenn Sie nichts mehr aus dem Crime Daheim-Universum verpassen wollen, dann sollten Sie uns unbedingt auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Da vor allem auf Instagram, crimedaheim_podcast. Und wenn Sie uns Feedback oder Anregungen zuschicken wollen, dann gerne per Mail, nämlich an crimedaheim@oberpfalzmedien-klein-und-zusammen.de. Jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie die Vorweihnachtszeit genießen können und denken Sie in diesen Tagen gerne auch mal an die Tat, nämlich die Jan-Berik-Goldfeier, die sich im Dezember jetzt zum 80. Mal jährt. Und Sie sollten auch unbedingt Berek Goldfeier gedenken, denn er hat es einfach verdient. Und es ist wichtig, die Erinnerung an die Opfer des Faschismus generell hochzuhalten. Und da möchte ich auch noch meinen Autorenfreund Tim Pröse zitieren, der wiederum immer wieder auf Margot Friedländer zu sprechen kommt. Und die hat vor ihrem Tod noch darauf hingewiesen, dass jetzt die Zeit der Zweitzeugen gekommen ist. Sie möchte damit sagen, dass die Zeitzeugen des Holocaust jetzt ihrem Ende entgegengehen und immer mehr dieser Menschen verschwinden, die diesen Faschismus unmittelbar erlebt haben. Jetzt ist also die Zeit der Zweitzeugen gekommen. Das sind wir, das sind Sie und ich. Und ich möchte Sie gerne dazu aufrufen, dass Sie auch dieses Gedenken hochhalten. Und das hat uns auch motiviert, Ihnen heute Abend genau diesen Fall zu präsentieren. Und jetzt fürs Zuhören vielen Dank und bis dahin.